Und jetzt ist der Höhepunkt deiner Karriere, dass du in unserem Podcast bist. Mensch, guck, hat ja, da viel, was gebracht.
Viel mehr, das tut mir leid, viel mehr kann man leider nicht erreichen. Also auch hier ist jetzt Ende für dich.
Und jetzt, da muss ich mir jetzt wieder was Neues suchen.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Spezialfolge von Commit mich. Diese Folge unterscheidet sich ganz wesentlich von allen anderen bisherigen Folgen, denn wir haben unsere erste Interviewpartnerin zu Gast. Und weil wir uns in dieser Folge ausnahmsweise mal nicht über unsere eigenen Projekte unterhalten, haben wir uns entschieden, diese Folge außerhalb unseres normalen Veröffentlichungsturnus, der ja normalerweise am Montag ist, zu veröffentlichen. Ob uns das Interview gelungen ist, wie gesagt, das ist das erste Podcast-Interview, was wir überhaupt führen. Das entscheidet ihr am besten selbst. Wir sind natürlich über jede Art von Feedback dankbar. Am besten könnt ihr das, indem ihr uns zum Beispiel über LinkedIn direkt anschreibt. Ihr findet uns dort über unsere normalen Profile. Das ist Caroline Weidemann oder Nikolai Fischer. Oder aber ihr schreibt uns über unseren Instagram-Account an, der ja so lautet wie unser Podcast, Commit mich. So, jetzt aber viel Spaß bei der aktuellen Folge. Wir haben die Vivi hier. Vivi aus früher Köln, heute Bremen, hat sie gerade im Vorgespräch gesagt. Vivi, man kennt dich ja eigentlich unter einem anderen Namen. Wer bist genau. du und was machst du eigentlich?
Genau, ich bin Vivi, ich bin Illustratorin und Comiczeichnerin. Und wenn man mich googelt unter meinem Künstlernamen Amalas Rosa, sieht man auch, dass ich wohl Internetpersönlichkeit bin. Zumindest sagt das Google.
Eine Influencerin quasi.
Ja, das ist genau, neudeutsche genau, Influencerin. Ne?
Auf den sozialen Medien anzutreffen bin als Amalas Rosa und auch in der Illustrationswelt. Also
cool.
Genau, kennt man mich.
Wo würde man dich da überall finden? Also wenn ich dich google, ich habe mal, zumindest Caro hat mir mal so einen Instagram-Account von dir geschickt. Ist das so dein Hauptmedium genau. oder wo bist du da unterwegs?
Ja, also mittlerweile ist Instagram eins der Hauptmedien, weil Twitter leider ein bisschen gestorben ist. Sonst war es aber noch Twitter. Ich bin aber auch fast irgendwie gefühlt allen großen sozialen Medien.
Ist das eigentlich wirklich TikTok. So, dass Twitter tot ist? Also ich höre das mittlerweile von allen Ecken, dass Twitter, die Twitter-Zeit ist vorbei. Woran merkt man das? Also ist die Reichweite weg? Sind die Leute weg? Oder?
Genau, also die Reichweite ist weg. Also ich kenne viele auch Illustratorinnen, die da weggegangen sind. Dadurch ist natürlich auch so die eigene Bubble irgendwie ein bisschen gesprengt worden und so der eigene Supportkreis. Die Reichweite ist ziemlich weg. Also ich habe irgendwie viele Follower auf Twitter mal gehabt. Nach der Zahl habe ich sie noch, aber wenn ich da mal poste, sehe ich, das sieht
eigentlich keiner mehr. Also weil die Leute dann einfach gar nicht mehr reagieren. Also die sind dann gar nicht mehr online, würdest du sagen?
Oder ja, und der Algorithmus ist ziemlich schlecht geworden. Ich kenne mich da jetzt nicht so ganz genau aus, aber ich weiß, dass die Reichweite auch, also dass der Algorithmus da irgendwie ganz schön zusammengebrochen ist seit des neuen Besitzers und das halt vor allem irgendwie Diskurs, politische Sachen und auch leider rechte Dinge sehr gepusht werden. Und dadurch merkt man auch die eigene Timeline, auch wenn man den nicht folgt.
Dann hat man auch nicht mehr so einen richtig Bock, daran teilzuhaben. Ne?
Also ich glaube, ich habe jetzt schon seit paar Wochen, Monaten nicht mehr auf Twitter wirklich gepostet.
Du sagst das so cool, seit dem neuen Besitzer. Also als hätte ich in so ein Haus gewechselt. Und da wohnen jetzt komische Leute drin und so. Aber das ist tatsächlich so. Ich höre das mittlerweile auch von vielen Leuten, die Twitter sehr intensiv genutzt haben. Teilweise auch Leute, die sagen, sie haben einfach Twitter also nicht selber zum Kreieren, sondern nur zum Mitlesen genutzt. Und auch da scheint es wohl nicht mehr so interessant zu sein, wie es mal war.
Ja, total. Und es ist echt schade, weil Twitter war meine wichtigste Seite. Also ich habe eigentlich alle meine großen Jobs und meine Agentin und alles über Twitter.
Erzähl doch mal kurz unserer Hörerschaft, was genau du machst. Ja. Also du, aktuell ist es ja Instagram, wo du sehr aktiv bist. Ich habe am Anfang gesagt, du malst, aber eigentlich heißt es anders. Du zeichnest. Was genau machst du denn?
Genau, ich würde sagen, ich zeichne. Malen ist jetzt auch nicht so wirklich verkehrt vielleicht. Ich bezeichne mich als Illustratorin und ich mache irgendwie so alles von Cover-Illustrationen über Comicbücher. Also ich bin auf Plattencovern drauf, auf Konzertpostern, auf Büchern, Cover, Comic-Cover. Genau.
Das ist ja, da findet man das ist ja was, was du...
Entschuldige, Nico. Eine kurze Zwischenfrage. Du machst ja auch inzwischen Tutorials, ne? Du gibst auch...
Ja, aber da, also genau, das ist dann eher so ein bisschen Spaß, so ein bisschen, dann auf, weil Leute mich natürlich fragen und dann teile ich manchmal auf Instagram oder TikTok.
Cool. Wenn
mich Leute
fragen, was sind das dann für, also Zeichentutorials oder was machst du da?
Ja, so kleine Insights, was ich so mache. Manchmal fragen mich Leute, wie ich meine Farben wähle, wie ich die irgendwie hinbekomme oder wie ich meine Perspektiven mache und dann gebe ich da so einen kleinen Einblick. Gar nicht so richtig, dass ich sage, so ich weiß, wie es geht und so funktioniert, sondern zeige eher so, was ich mache, weil ich der Ansicht bin, dass beim Zeichnen eigentlich alles möglich ist und man sich seinen eigenen Weg findet.
Sehr okay. Sympathisch auf jeden Fall.
Aber du machst das dann, also ist das dann so in so einem 1:1-Ding? Nee, du veröffentlichst das
nee, dann Nee. Ich mache Instagram, einfach so ein kleines oder? Video und zeige dann so, hey, ich bin gefragt worden. Ich mache das so und so. Also deswegen, ja, man findet mich irgendwie auf Instagram und TikTok und so, aber es sind alles, das ist eher so, es ist vielleicht ein Nebenjob, aber es ist nicht mein Hauptberuf. Also Instagram, Twitter, diese ganzen sozialen Medien sind eher so, um so meine eigenen Sachen zu pushen, den Kontakt zu halten zu Leuten.
Du hast unglaublich viele Follower aus meiner Sicht, ne? Also wie viele Leute folgen dir da aktuell bei Instagram?
Ich glaube 100.000.
Boah. Wie lange braucht man dafür, um 100.000 Follower zu erreichen?
Ich habe dafür lange gebraucht. Ich glaube, ich habe Instagram angefangen 2016 und dann da gar nicht viel gemacht und das ging auch sehr, sehr langsam voran. Und dann hatte ich, glaube ich, 2019 oder so 1.000 Follower oder knapp 2.000. Und dann habe ich aber irgendwie entschieden, okay, ich würde mal gerne hier mehr teilen und mehr machen. Und habe dann auch angefangen, mehr meine eigenen Sachen zu posten. Irgendwie eigenen Charakteren, eigene Illustrationen. Gar nicht so richtig unbedingt Jobs oder Aufträge, sondern so meine eigenen Sachen. Und habe so ein bisschen mich mit anderen KünstlerInnen dann auch vernetzt auf der Seite. Und wir haben es irgendwie gegenseitig gepusht. Und dann habe ich es geschafft, innerhalb von einem Jahr irgendwie von diesen 2.000 auf 30.000 zu springen.
Boah. Okay.
Weißt du, das Krasse ist ja, ich habe das so ein bisschen über die Jahre verfolgt, weil ich kenne dich ja noch, bevor du Illustratorin warst. Und ich finde, dein Weg ist mega inspirierend und mega mutig. Und da wollen wir jetzt auf jeden Fall mehr von erfahren. Und ich sehe dich noch, wie du in der Bewerbungsphase warst, als du dein Designstudium irgendwie da angestrebt hast. Und das war ein langer Weg, oder?
Ja, vielleicht muss man ganz kurz, mal kurz so den Bogen einmal schlagen, wie es überhaupt dazu kam, dass wir dich hier eingeladen haben und unsere Einladung gefolgt bist. Das ist jetzt schon irgendwie ein paar Wochen her, dass Caro auf mich zugekommen ist und mir tatsächlich so deinen Instagram-Account gezeigt hat und gesagt hat, hey, hier, guck mal, ich kenne da jemanden, das ist die Vivi. Die hat eine super interessante Geschichte zu erzählen, die müssen wir unbedingt einladen. Und das haben wir ja getan, du bist ja glücklicherweise auch unserer Einladung gefolgt. Denn du hast eine ziemlich interessante Geschichte zu erzählen. Also ihr beiden kennt euch ja tatsächlich schon ein bisschen länger, ne? Weil, wollen wir das erzählen? Weil irgendwas mit einer Beziehung da...
Nee, also eigentlich...
nicht zwischen euch.
Bitte, sollte doch niemand erfahren.
Aber ich würde auch gar nicht sagen, dass wir uns über die Beziehung kennen, sondern eher einfach, dass
mein Mann,
ihr Mann bei mir auf der Schule war und ich halt Teil dieser damals sehr großen Freundesklicke war, die so aus seiner Stufe und unserer Stufe bestanden hat irgendwie.
Und wir zwei sind ja eher auch so ein bisschen ins Gespräch gekommen durch tatsächlich auch dein Interesse an Illustrationen, weil ich damals halt schon im Design und ein bisschen auch in der Illustration gearbeitet habe und wir dann in Kontakt kamen, weil wir uns über diese Thematik auch ausgetauscht haben. Und das war cool,
Was aber ja interessant ist, weil du bist gar keine, oder zumindest Illustration ist gar nicht das, was du eigentlich mal gemacht hast, ne? Denn du bist, was ist dein ursprünglicher Job gewesen?
Mein ursprünglicher Job war Archäologin. Ich habe nach dem Abi Archäologie und Kunstgeschichte studiert und habe dann in der Archäologie gearbeitet, auf dem archäologischen Feld draußen und habe... vor allem unsere B-Funde und Funde gezeichnet und fotografiert und so die Dokumentation gemacht.
Okay, also Zeichnen war schon immer dein Thema.
Zeichnen war schon, aber es war ein sehr technisches Zeichnen, es war ganz anders. und ich habe eigentlich Erde gezeichnet. Man kann sich das nicht so richtig vorstellen, was so archäologische...
Klingt auf jeden Fall super spannend.
Was so archäologische Befunde sind. Da werden dann so Profile geschnitten und dann darf ich dieses Erdprofil zeichnen. Also es war wirklich eine ganz, ganz andere Art von Zeichnen.
Wobei, ich finde den Job ja mega cool, muss ich sagen. Das war sowas, was ich immer als Kind irgendwie, habe ich immer gedacht, ja. Super cool.
Ey, Nico,
cool.
Das ist wieder einer dieser romantisierten Berufe, ja, wo man so denkt, boah, geil, also wenn du dann so ein römisches Dorf ausbuddelst oder so.
Ja, eben, da findest du da was. Also, Kind immer gern gebuddelt. Und das kann ja nur ein geiler Job sein.
Das ist auch irgendwie cool, aber genau, es ist auch ein sehr romantisierter Job. Ne? Es ist jetzt irgendwie auch nicht Indiana Jones und Jurassic Park oder so.
Nicht?
Nicht? Wie? Und oft fühlt man sich, als würde man auch auf so einer Baustelle sitzen und macht eher so einen Baustellenjob oder so. Also ich fand ihn trotzdem total toll, aber ich habe da gemerkt, ich komme so an meine Grenzen. Die Grabungsarbeit ist einfach sehr hart und auch irgendwie unbeständig. Also weil es halt auch nicht immer Grabungen gibt und dann, wenn es welche gibt, dann ist es auch oft sehr stressig und lange Arbeitszeiten, früh immer raus.
Ist das denn so, wie man sich das vorstellt? Also dass man da tatsächlich, also ich stelle mir das immer so vor, man kommt da irgendwo hin, dann ist das schon alles so abgesteckt mit Quadraten oder so und dann sucht man sich ein Quadrat aus und buddelt da oder wie läuft sowas?
Ja, aber diese Quadrate müssen ja auch von jemandem abgesteckt werden. Also wir machen so alles.
Okay, okay.
Ja, aber man steckt da genau schon so, also man, ja, der ganze Prozess ist ein bisschen aufwendiger. Also in Deutschland ist es oft so, wenn irgendwo gebaut wird, müssen halt die Archäologen drüber und dann gibt es erstmal so Grabungen und so oder so Stichproben, ob da überhaupt was ist, ob sich das lohnt, da zu graben. Dann gibt es diese Stichproben, wenn man was findet, dann gibt es halt auch diese Rettungsgrabung, das heißt, es muss halt gemacht werden, bevor da gebaut wird. Das heißt, man hat auch einen ziemlich strikten Zeitplan, weil die Baufirma ja dann schon hinter einem steht. Dann wird erstmal die oberste Erdschicht abgezogen und dann findet man so Erdverfärbung. Das sind diese sogenannten Befunde, wo man halt sieht, hier stand vielleicht mal ein Haus, hier war mal ein Pfahl in die Erde gehauen oder so. Und diese Erdbefunde werden dann in Quadraten abgesteckt und dann halbiert und dann sieht man, wie tief die gehen und so. Und das durfte ich dann zeichnen und messen und aufnehmen.
Okay, aber also okay, das heißt aber, man buddelt nicht einfach so drauf los, weil du hast gesagt, irgendwie immer wenn irgendwo ein Haus gebaut wird, dann wird da gebuddelt oder so, ne?
Also aber nicht jetzt bei jedem Haus, aber wenn man so weiß, zum Beispiel, es gibt irgendwie ein großes Feld, irgendwie Rommerskirchen, irgendwo außerhalb von Köln, da stand lange nichts, man ist da noch nicht tief in die Erde gegangen, hier gab es einfach immer Römer und irgendwelche Leute noch davor.
Okay, da muss eigentlich was sein, ne? Also man geht davon aus, da ist auf jeden Fall was drunter.
Genau. Und dann gibt es erstmal so Stichproben und so. Und wenn da dann was gefunden wird oder vermutet wird, dass da schon was ist, weil zum Beispiel ein Bauer mal beim Feld umgraben schon was gefunden hat.
Boah, dann fangen sich erstmal die Bauunternehmen voll ab. Ja, und du bist dann die Hate-Person. Genau.
Dann wird die Grabungsfirma hingeschickt, genau.
Okay. Das war dein erster Job. Aber du warst damit, glaube ich, ziemlich unglücklich, oder? Also
also ziemlich unglücklich. Es kam halt dann irgendwann. Also erst war ich total hochmotiviert und habe mich total gefreut. Habe aber dann auch schnell gemerkt, dass es in der Archäologie, dass es einfach auch doch, zumindest im akademischen Bereich, auch ein recht verstaubter Beruf immer noch ist. Und man auch zum Beispiel einen Master braucht, um da wirklich irgendwie die größeren Jobs zu bekommen, um auf einer Grabung auch eine Grabungsleitung machen zu dürfen oder so. Und man da irgendwie gar nicht so weit kommt ohne Master oder sogar vielleicht auch ohne Doktor. Und ich aber gemerkt habe, dass diese akademische Archäologiearbeit mir gar nicht so liegt und dass ich da schon Schwierigkeiten im Studium mit hatte und mit dieser Art des Studiums. Dann die Feldarbeit sehr gemocht habe, erst da draußen zu sein, dann aber auch gemerkt, ich komme hier an so eine Grenze. So, ich kann jetzt einfach nicht mein Leben lang diese Befunde hier zeichnen und quasi Hilfsarchäologin, Hilfstechnikerin auf so einer Grabung sein, weil ich mit dem, was ich habe und wie weit ich studiert habe, gar nicht höher komme und aber auch nicht höher studieren will. Ich wollte keinen Master, Doktor in Archäologie machen.
Das ist ja super unbefriedigend, wenn man irgendwie motiviert ist und gerade frisch und jung und dann denkst du so, okay, das ist jetzt für die nächsten 30, 40 Jahre das, was ich machen muss. So.
Ja, und auch die Art des Jobs hat mich halt irgendwie auch einfach umgehauen. Also die Arbeitszeiten waren nicht so meine Arbeitszeiten, morgens um 5:30 aufstehen.
Und krass, bei Wind und Wetter.
Ja, genau, bei Wind und Wetter rausfahren.
Ja.
Irgendwie abends um 6 auch erst wieder zu Hause zu sein, quasi irgendwie fast 12 Stunden unterwegs. Also man arbeitet natürlich
Ist man denn dann
Stunden
wirklich den ganzen Fläche, Tag auf so einem Feld oder wie ist das?
Ja. Genau, man ist halt den ganzen Tag auf so einem Feld, macht seine Mittagspause in so einem Bauwagen. Es gibt die Dixie-Toilette und Genau, es ist halt echt nicht so romantisch. So, also es gab auch echt tolle Tage und ich mochte das auch sehr, so den ganzen Tag draußen sein zu können und sich so viel bewegen zu können. Und ich mochte mein Team. Und es gibt manchmal jetzt Momente, wenn ich jetzt alleine zu Hause als Illustratorin sitze und es ist ein schöner Tag draußen. Ich denke mir, wie cool wäre das jetzt so draußen auf so einem Feld
rumzulaufen. Drei Wochen wieder, was? So.
Genau. Aber es ist überhaupt nichts, was ich irgendwie langfristig nochmal machen will. Und es gab auch eine Grabung, wo wir ein Jahr gearbeitet haben. Und ich dann auch trotz, also das war schon ganz cool. Eigentlich habe da irgendwie schon viel Verantwortung dann auch von meiner Grabungsfirma bekommen und durfte so einen kleinen Abschnitt leiten. Aber ich habe mich da irgendwie doch einfach ein bisschen ausgebrannt gefühlt am Ende dieses Jahres und dachte, das war eine super anstrengende Grabung und das war jetzt erst ein Jahr und ich bin erst seit 2 Jahren eigentlich wirklich in diesem Job. Wo soll das landen? Wo sehe ich mich da? Und ich habe mich da nicht mehr gesehen.
Und wie kam dann dieser Gedanke auf, oh krass, zeichnen, das habe ich ja irgendwie schon immer gemacht und irgendwie, hä? Ja, warum nicht? Ja.
Genau, ich habe es schon immer gemacht und das Lustige ist, ich habe irgendwann mal so einen Steckbrief von mir gefunden, noch zu Abi-Zeiten mit 17 oder so. Wo als Traumberuf oder wo sehe ich mich in 20 Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau, was die genaue Frage war, war aber als Comiczeichnerin.
Ah.
Und ich fand das dann total interessant, dass ich dann nach dem Abi überhaupt nichts in die Richtung gemacht habe. Dass es irgendwie so ein paar Jahre dazwischen gab, wo das so verschwunden ist. Was auch ein bisschen mit dem Kunstunterricht in der Schule zusammenhängt, weil ich Kunst in der 11 abgewählt habe, weil ich den Kunstunterricht in der Schule nicht mochte.
Krass.
Und dann war natürlich Kunst-LK ausgeschlossen und dann war irgendwie so nach dem Abi für mich so dieses Gefühl gar nicht mehr so da, dass ich die Möglichkeit habe, Kunst zu studieren. Also es war irgendwie gar keine Frage mehr. Ich weiß auch nicht.
Gut, du hattest ja auch bei deiner Arbeit, bei deiner Archäologiearbeit, hast du ja gezeichnet, hast du gesagt. Ne? Also Berührung hattest du ja immer.
Ja, aber das wusste
ich
ja im Studium noch nicht, dass ich da zeichnen werde.
Ach, das hat sich erst ergeben dann da vor Ort, oder?
Genau.
Weil du Talent einfach dafür hattest und das nutzen konntest.
Ja, also genau, im Studium habe ich dann schon irgendwann mal ein Praktikum gemacht und da dann auch gemerkt, okay, es gibt auch Zeichenarbeiten in der Archäologie und das kann ich machen, aber als ich die Studium angefangen habe, war das gar nicht für mich so eine Frage oder was ich wirklich wusste. Und überhaupt interessant, dass ich mich überhaupt für ein Archäologiestudium und kein Kunststudium entschieden habe, dass das für mich einfach irgendwie gar nicht.
Und das ist ja eher reproduzierendes Zeichen als jetzt eine kreative Denkleistung. Also so ist ja nicht wirklich was von dir gewesen. Also das hat dich ja insofern dann auch nicht befriedigt in dem, was da in dir schlummerte, was du noch gar nicht wirklich entdeckt hattest.
Genau, aber es ist halt so interessant, dass es in diesen Abi-Zeiten irgendwo verloren gegangen ist. Zwischen 17 und Abi habe ich gemacht, Ende 19.
Dann. Aber ich finde,
das war auch eine Zeit, in der ich dann noch gar nicht mehr so viel gezeichnet habe, wo irgendwie andere Dinge anstanden. Und ich habe dann erst während meines Archäologiestudiums wieder so angefangen, so für mich privat irgendwann zu zeichnen. Habe dann so alte Charaktere ausgepackt, die ich schon mal mit 14, 15 hatte und habe die irgendwie wieder so ausgegraben und hatte da dann schon eigentlich während des Studiums einen richtig großen Zeichenwunsch, der dann in meinem Archäologiestudium gar nicht erfüllt wurde, sondern den ich dann so privat für mich... Und
warum
so kam das dann so langsam wieder.
Ja, warum glaubst du, ist dir das verloren gegangen?
Ach, ich glaube, das ist irgendwie einfach so eine Teenager-Phase, wo so andere Dinge dann anstehen. Dann hat man irgendwie große Freundesklicken und ist irgendwie unterwegs und draußen. Und gut, da habe ich auch schon immer gemacht, auch als ich noch als Kind gezeichnet habe. Ich habe halt irgendwie Hockey auch gespielt. Dann wurden die Turniere größer an den Wochenenden. Ich war irgendwie anders eingespannt. Keine Ahnung, die ersten
Freunde, die auch nicht gezeichnet haben. So eine total interessante Geschichte, ne? Weil du immer sagen kannst, hey, das ist ja eigentlich was ich so, das habe ich in meiner Jugend schon immer gemacht. Also eigentlich gehe ich ja meinem Urhobby nach, wenn man so will, ne?
Ja.
Aber es ist auch so ein bisschen bei mir, ich merke ja auch, man hat so Phasen, wo man das auch wieder verliert, so ein bisschen. Sei es durch auch vielleicht selbstkritische, wo meine Zunge macht heute wieder.
Hast du deine Box-Tabletten nicht genau?
Ja, Mist, ey. Ich habe ja mein Sprachzentrum noch nicht angeschaltet heute.
man muss nämlich wissen, ich weiß nicht, ob du uns regelmäßig hörst, aber wenn du es tun würdest, dann wüsstest du, dass Caroline sich immer viel, also die Pharmaindustrie ist, wird, nein, du hast so Tabletten, die du immer nimmst, ne? Um besser sprechen zu können.
Wir werden gesponsert von Revoice, irgendwas, wie auch immer die heißen. Nee, aber ich finde, es gibt so selbstkritische Phasen, wo man dann gerade bei sowas, was mit Talent auch irgendwie verknüpft ist, stelle ich mir jetzt auch in der Musik so vor, dass man vielleicht mit sich dann in dieses auch, Gefühl reinkommt, es führt mich zu nichts, sondern vielleicht ist zum Beispiel Hockey gerade in dem Sinne ein bisschen erfolgreicher. Wenn ich 17 bin, dann orientiere ich mich so ein bisschen daran, was ist leichter, wo gehe ich jetzt in vielleicht geringeren Widerstand und was macht mir Spaß. Und das finde ich halt auch das Krasse so in unserer Gesellschaft und unserem Werdegang, dass wir mit 18, 19 müssen wir halt Entscheidungen treffen, die unser gesamtes Leben irgendwie prägen. Und da sind wir ja alle drei ganz gute Beispiele dafür, dass das uns nicht ins Glück geführt hat oder halt nicht irgendwie wirklich unser Leben dann geprägt hat.
Oder wo man auch einfach sehen muss, dass selbst wenn man die Entscheidung trifft, das gar nicht bedeutet, dass es das Leben prägen muss.
Ja, ja, genau.
Also es trägt einfach irgendwann immer nochmal wechseln kann.
Ja.
Und sollte vielleicht auch.
Ja, und das ist ja in unserer Generation zum Glück auch schon ein bisschen gesettet, dieser Gedanke. Ich muss nicht, wenn ich mit 16 eine Ausbildung als Finanzwirt oder was auch immer gemacht habe, dann muss ich nicht mit 60 immer noch da drin stecken.
Ja, das ist auch so ein bisschen dieses Problem unserer Boomer-Eltern, ne? Also immer so dieser Gedanke, ja, damit kannst du ja kein Geld verdienen. So, also das ist ja Musik, nee, damit verdient man kein Geld.
Oder da habe ich irgendwie Glück, dass ich das nie von meinen Eltern gehört habe, tatsächlich, dass es nie so ein Ding war und die immer sehr unterstützend waren, was so meine kreativen Ausflüge irgendwie angeht und
Aber irgendwann hast du ja dann den Sprung wieder zurückgefunden in die Illustration. Was war dann so deine Motivation oder wie hast du was war das für ein Gedankenprozess?
Genau, also ich habe dann halt während dieses Archäologiestudiums wieder angefangen, so alte Charaktere auszupacken. Dann habe ich auch gemerkt, dass ich habe zum Beispiel auch in der Jugend immer Kurzgeschichten geschrieben und das irgendwie so dieses Storytelling auch immer sehr wichtig für mich war. Also nicht nur zeichnen, sondern auch so dieses bisschen Geschichten erzählen. Und dass ich da wieder richtig Spaß dran gehabt habe, so Charaktere zu entwickeln, deren Welt zu entwickeln. Und habe das dann einfach so als Hobby gesehen, was ich so gemacht habe in meiner Freizeit. Und bin dadurch dann irgendwann schon noch im Studium oder als ich dann vielleicht gerade angefangen habe, in der Archäologie zu arbeiten, dann auch darauf gestoßen, irgendwie auch Fanart zu machen, also von bestehenden Charakteren, die irgendwie weiterzuentwickeln, was die Geschichte eigentlich gibt. Und da dann auch dann angefangen, die Sachen zu teilen. Ich glaube, 2015 habe ich das erste Mal meine Zeichnung online hochgeladen, was aber jetzt nicht so richtig meine ganz persönlichen Sachen waren, sondern halt Fanart war. Und mit Fanart ist es halt leicht, Leute zu finden, die das dann auch mögen, weil es natürlich viele Leute gibt, die zum Beispiel auch einen bekannten Charakter mögen und dann Interesse haben, mehr von dieser Charakter zu sehen. Und so das erste Mal irgendwie meine Sachen geteilt und dass da andere Leute als jetzt nur ich und meine Eltern oder meine engsten Freunde drauf gucken, haben so andere Augen drauf gehabt. Und das war ein total interessanter Push plötzlich. Und wo ich so gemerkt habe,
ich erinnere mich auch
noch. Mir fallen gerade so viele Fragen an. Also du musst gleich auf jeden Fall nochmal erklären, was Fanart überhaupt ist. Also ich hab eine gewisse Vorstellung, ich weiß es nicht so genau. Aber vielleicht nochmal kurz einen Schritt vor. Du hast, du hast gesagt, du hast angefangen, die Dinge zu teilen. Das war ja noch zu der Zeit, als du als Archäologin gearbeitet hast. Und du hast gesagt, du warst in einer Situation, wo du auch ziemlich ausgebrannt warst und so weiter. Also du hast auf jeden Fall gemerkt, hey, ich bin total unzufrieden. Und dann hast du dein altes Hobby rausgekramt und hast dann angefangen, das zu teilen. Warum hast du das geteilt? Also gab es da irgendeine Motivation? Hattest du schon die Idee, ich mache da mal was draus oder hat sich das ergeben?
Also so ein bisschen dieser Wunsch, dass ich so auch meine Geschichten erzähle und diese Charaktere irgendwann teile, den gab es schon. Ne? Also wie gesagt, in diesem Steckbrief damals mit 17 stand, ich will mal Comiczeichnerin sein. Und auch meine Kurzgeschichten früher mit 16, die habe ich tatsächlich auch auf so einem ersten Blog früher schon mal geteilt. Also so, ich kannte dieses Teilen so ein bisschen, aber ich habe meine Zeichnung noch nie geteilt. Und als ich dann so ein bisschen da ausgebrannt war von meiner Arbeit, habe ich damals mich so ein bisschen in die Fiktion geflüchtet und wieder auch viel gelesen, Comics auch gelesen, Animes geschaut und habe so ein bisschen mir dann selbst Fanart einfach angeguckt. Also ich habe dann irgendwie geguckt, was sagen Leute gerade zu der neuesten Folge oder ich liebe den Cowboy Bebop Film, was finde ich dazu noch online? Und dann gesehen, dass Leute Fanart teilen, also dass sie irgendwie ihren Lieblingscharakter zeichnen und den teilen. Und das fand ich irgendwie spannend.
Ey, und das ist wirklich, es gibt einem einfach als Kreative so einen Push, wenn du, du machst halt, ich glaube, das ist bei Musik ähnlich. Also der Prozess des Zeichnens, der ist so für einen selber, das ist sehr im Inneren. Du bist so mit dir selbst. Aber irgendwie leben wir auch als Sozialwesen vom Feedback von anderen. Und das kann einem unheimlich Mut machen. Und es ist immer, ich finde, man ist immer so ein bisschen scheu. Man wird so erzogen, du hast bescheiden zu sein. Du sollst nicht irgendwie jetzt hier, keine Ahnung, raus in die Welt posaunen, was du alles kannst. Und es ist so doof, weil letztendlich geht es ja darum, dass man sich selber ja positionieren möchte und selber auch irgendwo gucken möchte, was kann ich? Und das Feedback gibt einem natürlich irgendwie eine Idee davon, wie ist auch mein Marktwert. Und wir wollen ja alle, also das ist ja auch der Ursprung, ne, von diesem Ganzen, was dahinter steckt. Wir wollen ja alle geliebt werden und alle irgendwie gesehen werden. Ja. So, Scheiße, das klingt immer so.
Ja, ich finde das.
Und so eine Community auch finden. Also als ich mich dann wieder so ein bisschen so in diese Fiktion geflüchtet habe und selbst irgendwie meine Favorite Shows nachgeguckt habe und dann gesehen habe, so, ey, Leute teilen das, was sie darüber mögen und finden sich darüber und unterhalten sich darüber und zeigen irgendwie ihre Zeichnung, dachte ich so, okay, das ist vielleicht eine Art, ich kannte kaum wirklich Leute, die sonst zeichnen, also du hast gezeichnet zu dem Zeitpunkt oder dann auch angefangen, nochmal was anderes zu machen. Mm. Ich glaube, das war ungefähr auch der Zeitpunkt, wo
das stimmt, das war kurz davor, ja.
Ja, und irgendwie kannte ich gar nicht so richtig Leute.
Mm. Und dann
ich erinnere mich an und Comics mögen und
Caro hat gerade gesagt, dass das vor allen Dingen so unter euch Kreativen so ist, dass man Dinge teilt und so da gerne. Das geht nicht nur euch so, kann ich sagen. Ich bin ja mehr technisch unterwegs. Ich bin Programmierer und habe schon immer sehr früh irgendwelche Dinge gebaut und so. Und ich habe auch vor ein paar Jahren angefangen, das alles mal auf so einen Blog zu stellen, was ich da so mache und auch so die Probleme, mit denen man da so dann konfrontiert ist. Und ich muss sagen, es geht mir genauso. Also das Feedback, was man da kriegt, das ist schon sehr, sehr pushend. Ne? Also du hast dann einfach, du baust halt deine eigene, wie du schon sagst, Vivi, deine eigene Community auf, quasi an Leuten, die das irgendwie interessant finden. Und mit denen kommt man dann halt auch in Dialog. Und das finde ich mega spannend. Also, du hast gesagt, du machst Fanart. Vielleicht müssen wir mal kurz darauf eingehen, was genau Fanart ist.
Also genau, Fanart, was ich damals gemacht habe, war, also es ist halt, es gibt irgendwie eine Lieblingsshow, ein Anime, ein Comic oder was, wo die Leute die Charaktere mögen, wo man selbst einen Charakter mag und dann zeichnet man diesen Charakter quasi in seinem eigenen Stil nach. Also gar nicht unbedingt, wie der dann in der Show gezeichnet ist. Es gibt's ja auch von Live-Action-Filmen, also auch von realen Personen zum Beispiel. Zeichnet man die dann nicht ganz unbedingt, wie die aussehen, sondern macht so seine eigene Version. Manche Leute zeichnen die dann auch in der gleichen Geschichte oder so. Ich habe damals ein Anime und ein Manga verfolgt, da ging es um Volleyballspieler, dann hat man die manchmal natürlich auch, wie die irgendwie Volleyball spielen.
Mila?
Und das, was dann in den...
Mila, okay.
Ah, Mila Superstar, ne? Da habe ich auch direkt dran gedacht. Ja. Geil.
Genau, dann zeigt man die vielleicht in gleichen Situationen, aber einfach in seinem eigenen Stil. Oder man fängt auch einfach so an, drüber nachzudenken, so Sachen, die in der eigenen Geschichte nicht gezeigt werden, worüber man mal nachdenkt, wenn man so einen Charakter mag. So, was macht er zum Beispiel, wenn er jetzt keinen Volleyball spielt? Oder wenn
man treibt die Geschichte dann auch richtig weiter.
Man treibt diese Geschichte so ein bisschen weiter.
Und das darf man aber auch, das ist rechtlich geschützt. Also man darf jetzt, also wenn du selber was zeigst.
Ja. Also vor allem, wenn du das halt nicht verkaufst.
Ja,
wenn du
das
einfach so selber zeigst, absolut.
Ja. Und Leute, ich habe jetzt voll den Ohrwurm von diesem Mila.
Genau, dann überlegt man sich halt so was, keine Ahnung, was könnte da, was machen die, wenn die irgendwie erwachsen sind, wenn die nicht mehr Volleyball spielen oder wie auch immer.
Da gibt es dann auch von Harry Potter
sich Leute über diese Geschichten irgendwie aus und dann zeichnet man das und das war halt so interessant, das habe ich, glaube ich, dann 2015 angefangen zu teilen und durch diese Community, die natürlich dann auch totales Interesse hat an diesen Charakteren und dadurch haben die irgendwie Interesse für meine Zeichnung entwickelt. Und das war so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, okay, Leute mögen, was ich zeichne oder was für Ideen ich habe. Obwohl das natürlich jetzt Ideen basierend auf eigentlich einer anderen Idee sind und nicht ganz meine originellen Ideen, aber so weiterentwickelte.
Ja, cool.
Und das, glaube ich, hat mir so ein bisschen den Mut gegeben, mich damals an der Kunsthochschule zu bewerben und so die Idee, okay, man könnte was damit machen und ich habe auch eigene Geschichten und ich habe auch eigene Charaktere und kann ich das irgendwie entwickeln?
Ich habe mal eine Frage, wieso bist du dann auf Design gekommen und nicht auf Illustration?
mein damaliger Gedanke war so ein bisschen so, okay, ich zeichne irgendwie schon fast immer, zwar mit Pausen, aber zeichnen mache ich ja irgendwie eh schon und natürlich kann ich das noch oder muss das auch noch echt verbessern, aber irgendwie kann ich das und mache das auch und es wäre vielleicht interessant, auch nochmal in andere Bereiche reinzuschauen. Ich hatte das Gefühl, dass ich so mich vielleicht ein bisschen zu sehr versteife, wenn ich jetzt nur auf Illustration oder direkt auf irgendwie Comiczeichnen gehe. Allerdings war der Studiengang, an den ich mich in Kassel beworben habe und die mich nicht genommen haben, wäre sogar auf Comic gewesen. Und die haben mich aber abgelehnt und dann dachte, genau, also ich hatte mich für das eine offene Design und das andere Comic. Und der Designstudiengang in Bremen ist aber, das nennt sich integriertes Design. Das heißt, du hast auch Illustration, aber auch zum Beispiel Produktdesign, Grafikdesign und Fashion Design auch.
Ach, und ich fand
Modezeichnen nämlich auch immer sehr spannend. Und ich dachte, vielleicht tut mir das ganz gut, wenn ich jetzt gar nicht so ganz strikt gehe. Ich gehe wirklich auf die Comic-Richtung, sondern ich guck mal, was da überhaupt möglich ist für mich.
Ist aber lustig, weil es war bei mir relativ ähnlich, weil ich auch, ich habe eigentlich auch nur gezeichnet und hatte, also jetzt für Nico und für die Hörer da draußen, Design und Illustration ist nicht dasselbe.
Ja.
Und,
Also, genau, ist auch ein Stift, oder?
Ja, genau, ist ja auch noch irgendwie, kann man mal beides am Computer oder Stift, auch wie auch immer, ne? Genau, ist immer lustig, wenn mich Leute fragen, wie ich denn, wie sie ein Buch gestalte, verstehe ich nicht. Malst du dann das Buch? So, nee. Das ist immer ganz schön, weil. Nee,
erstmal muss man die Seiten, ne, zusammen tackern und dann malt man da rein.
Mit so Post-its macht man das. Ja. Nee, aber klar, es ist ja ein abstrakter Bereich, ist genauso wie ich nicht verstehe, was Nico da macht mit seinen komischen Apps da, geilen Zahlen und so, keine Ahnung.
Ja, aber das war dieses Spannende halt in Bremen, dass dieses integrierte Design, also es gab auch Illustrationskurse und man hatte irgendwie wirklich irgendwie alles und es war auch in Teilen auch ein bisschen abstrakter und das fand ich irgendwie zu dem Zeitpunkt noch super spannend, weil ich selbst gar nicht ganz genau wusste, obwohl ich wusste, ich will irgendwie Geschichten erzählen, zeichnen, gar nicht so ganz sicher war, will ich wirklich in die Comics oder soll das eher ein Hobby bleiben und ich finde einen anderen kreativen.
Aber warst du da schon raus aus der Archäologie oder?
Nee.
Das hast du parallel gemacht dann, oder?
Ich habe das erste Mal beworben und da bin ich nicht genommen worden und ich habe noch in der Archäologie gearbeitet. Und 2016 habe ich mich dann nochmal beworben und bin dann in Bremen genommen worden und dann auch aus Köln weggezogen und dann und auch natürlich den Job dann gekündigt.
Darf ich dich fragen, hinter dem, also diesen Gedanken, Design zu studieren, steckte dahinter vielleicht auch so ein Gefühl von Unzulänglichkeit, so von wegen für Illustrationen. Also, weil ich erinnere mich, als wir damals gesprochen haben, es ist ja auch ein Prozess, sich das zuzutrauen.
Ja.
Und weil dieses Gefühl finde ich unheimlich spannend, jetzt auch vielleicht für unsere Hörer, weil das oft ein, wir hatten jetzt letztens unsere Aufnahme über Blockaden oder ne, so Ausbremser. Und man traut sich manchmal auch einfach nicht genug zu. Wie war das bei dir?
Ja, also ich glaube, ein bisschen hat das schon mit reingespielt, weil ich so dachte, wenn ich mich jetzt wirklich auf dieses eine nur so konzentriere, Zeichnen und Illustration und Comics. Also erstens ist die Comic-Szene in Deutschland einfach auch überhaupt nicht groß und nicht gut bezahlt. Mhm. Also in meinem Hinterkopf war das natürlich trotzdem so ein bisschen so, wo findet man überhaupt einen Job, wo will ich da hin? Und ja, auch so ein bisschen so, kann ich das, will ich das?
Mhm.
Aber ja, auch vielleicht vom eigenen Können her, aber auch so dieses Interessenshalber. Mhm. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass ich mich da zu sehr wieder auf eine Sache versteife, so wie ich in der Archäologie dieses Gefühl hatte, ich bin jetzt nur noch auf dieser Feldarbeit und das ist mir auch zu wenig. Wäre es nicht gut, mich da nochmal so breiter aufzustellen und mehr Möglichkeiten zu haben. Ja, schon auch so ein Sicherheitsgefühl, aber jetzt nicht nur Sicherheit, so dass man wirklich irgendwie viel kann und viel vielfältig ist, sondern auch so dieses so mein für meine Persönlichkeit, dass ich nicht gelangweilt werde oder dass ich nicht so...
Warst du dir eigentlich...
Ich spende eine falsche Richtung vielleicht.
Warst du dir denn während der gesamten Zeit, also da, wo du entschieden hast, so, ich bewerbe mich da jetzt mal und ich starte das jetzt mal, warst du dir da deiner Sache sicher? Also bist du da selbstsicher dran gegangen oder hattest du auch Zweifel?
Ich bin da selbstsicher dran gegangen und tatsächlich auch ein bisschen zu selbstsicher. Also wenn ich mir meine Mappen von 2015 anschaue, weiß ich mittlerweile ganz, ganz genau, warum ich nicht genommen wurde. Also weil ich da einfach wirklich zu selbstsicher und dass das so, ich kann ja zeichnen, ich pack da schnell was zusammen und dann nehmen die mich.
So einfach ist das dann nicht. Da muss man sich auch ein bisschen Mühe geben wahrscheinlich.
Da muss man sich
schon
ein bisschen Mühe geben. Und dann stellen die einem ja auch sogar eine Aufgabe und dann muss man das lösen. Also Bremen hat mir so eine Hausaufgabe zugeschickt, wo man dann irgendwie 2 Wochen für Zeit hat, die zu machen und beim ersten Mal, muss ich zugeben, ich bin da einfach zu leichtfertig drangegangen. Mit so einer Selbstverständlichkeit. Sie, das wird ja irgendwie.
So, was wollen die denn jetzt von mir? Natürlich kann ich das.
Also, hallo, klar, hier komme ich. Genau.
Hat das sich sehr zurückgeworfen, so vom Gefühl, von dieser Grundsätzlichkeit?
Ja, ja, doch, das hat mich zurückgeworfen und ich hatte bis dahin ja auch noch gar nicht wirklich viel Feedback. Ne? Also ich hatte irgendwie angefangen, vielleicht ein halbes Jahr vorher meine Sachen online zu teilen und natürlich war das Feedback dafür gut, weil ich aber ja auch Fanart gemacht habe und was natürlich von Leuten positiv aufgenommen wird, die die Charaktere mögen. Wo es dann vielleicht gar nicht darum ging.
Da gibt es nicht viel Kritik, ne? Das ist eine sehr kuschelige Szene wahrscheinlich.
Genau, und dann geht so, oh geil, es gibt mehr Material von meiner Lieblingsshow oder
sucht,
so.
Sucht.
Genau, und das aber erstmal zu begreifen, nachdem ich halt wirklich ja eigentlich jahrelang gezeichnet hatte mit dieser Pause, aber trotzdem ja eigentlich irgendwie immer schon gezeichnet habe und es nie so oft gezeigt habe. Also ich habe dann vielleicht mal so ein Bild für meine Oma am Geburtstag gemacht oder so. Ein paar Sachen mal meinen Eltern oder den engsten Freunden gezeigt, aber kaum eigentlich. Dann mache ich das erste Mal, kriege natürlich positives Feedback, was aber natürlich auch ein bisschen verfälscht ist. Und ja, bin dann so ein bisschen mit so einer Arroganz da dran gegangen. Und das hat mich zurückgeworfen. Also erstens, weil ich wirklich so dieses Gefühl hatte, so geil, ich komme jetzt raus aus dieser Archäologie und diesen Einbahnstraßenweg, in dem ich mich irgendwie gefühlt habe. Oder Sackgasse eher, so ist das richtige Wort, gar nicht einmal Sackgasse. Und war dann so, ja, okay, und was jetzt? Und habe dann aber für mich entschieden, ich versuche das nochmal, ich bleibe da dran. Und gleichzeitig wusste ich aber, ich muss jetzt nochmal ein Jahr in der Archäologie bleiben. Und das war diese super harte Grabung auch. Und die war vielleicht auch besonders hart für mich, weil ich mit meinem Kopf irgendwie eigentlich schon weg war und dann nicht weg konnte.
Aber ey, wie geil, du hast wirklich trotz der kleinen, also ich sag mal so aus Designperspektive, jeder Zweite hat eine Absage bekommen. Ja. Ne? Es ist halt so, wir gehen da alle relativ naiv ran, weil wir denken, ja komm, ich habe doch ein Talent, ich war die Beste im Kunstkurs auf der in der Oberstufe. Und ja, dann kommst du da mit, was weiß ich, 1000 Leuten, die sich da auch bewerben, die halt alle geil sind. Und dann denkst du erstmal, oh mein Gott, wer bin ich denn, was kann ich denn? Aber dieses Gefühl hast du überwunden, du hast weitergemacht und wie geil ist das denn? Also wie hast du das geschafft? Hast du einfach auch aus dieser Verzweiflung heraus, weil du wusstest, ey, ich habe jetzt ein Ziel und ich muss es einfach nochmal versuchen, die Kraft gezogen?
Ja, ja, genau, ich glaube das. Also es war so dieses so, okay, in der Archäologie will ich wirklich nicht bleiben und ich will auch in diese Richtung nicht weiter studieren und gucken, ob ich hier irgendwie höher komme. Das ist es einfach wirklich nicht. Ja, es war so ein bisschen so eine Verzweiflung. Verzweiflung klingt so hart, ja. Ne? Aber so, es war so dieses, okay, ich brauche echt was Neues, ich muss hier irgendwie rausbrechen. Was aber total schön war, dass ich, also weil ich ja vorhin schon mal gesagt habe, meine Eltern hatten zum Glück nie dieses so, das macht ja kein Geld oder so. Und die haben mich A, total unterstützt, dass ich das nochmal mache und nochmal auch ein neues Studium anfange und auch meinen Job abbreche und irgendwie nochmal alles ganz neu mache. Und waren aber auch total unterstützend mit dieser Absage. Und ich weiß, dass meine Mutter mir dann, hier, ich habe den Namen des Illustrators vergessen, der diese Patterson und Findus Bücher macht.
Ja.
Ach ja.
Der ist ja damit auch total berühmt. Und der ist tatsächlich abgelehnt worden, auch von der Kunsthochschule. Ach, und hat das auch nie gemacht, hat nie Kunst studiert.
Ja, geil.
Und hat seinen eigenen Weg gegangen. Und da hat meine Mutter mir so ein bisschen so ein biografisches Kunstbuch von ihm, wo so auch so Illustrationen und so geschenkt und meinte schön. So, du bist jetzt nicht genommen worden, du kannst es natürlich nochmal versuchen, aber es gibt einfach ganz viele Wege in diesem Leben.
Ja, genau. Und das ist ja das Spannende.
Du kannst es einfach weiterprobieren. Ne? Und ich fand das war irgendwie selbst für mich nochmal so ganz schön und bestärkend zu hören.
Boah, ich feiere deine Mama. Und jetzt.
ja, und ich habe irgendwie aber für mich gedacht, ich will es nochmal versuchen, weil ich auch schon reflektieren konnte, so okay, meine Mappe war echt nicht die beste. Ich bin da ein bisschen zu lax dran gegangen. Ich probiere das nochmal. Und wenn es dann nicht klappt, dann gibt es immer noch andere Wege.
Ja.
Dann heißt es immer noch nicht Ende für mich als Illustration. Also das habe ich mir dann so ganz klar eigentlich schon gesetzt. Es ist auf jeden Fall, dass dieses Illustrieren und Geschichten erzählen, dass das super in mir drin ist und dass ich das eigentlich schon, seit ich Kind bin, mache.
Geschichten erzählen. Also du machst ja auch Tutorials, ne? Das ist ja im Grunde, da erzählst du ja auch zumindest eine Geschichte, weil was genau ist das? Was sind das für Tutorials, die du da machst?
Ich bezeichne die immer gar nicht richtig als Tutorials, weil Tutorials ist, finde ich, hat immer so was Lehrendes oder so, ich zeige, wie der richtige Weg geht. Das ist gar nicht mein Ansatz, aber dadurch, dass ich halt online präsent bin und Leute, die meine Sachen mögen oder vielleicht auch selbst zeichnen und fragen, wie kann ich da hinkommen, wo du bist oder wie machst du das, kriege ich immer mal wieder irgendwie Fragen gestellt. Manchmal ist es sowas Abstrakteres wie, wirklich, wie war dein Weg oder was machst du jetzt oder wie bist du da hingekommen? Manchmal aber auch konkret, wie zum Beispiel, wie wählst du deine Farben aus? Wie machst du deine Hintergründe? Oder
also das heißt, Leute schreiben dir dann über die Social-Media-Kanäle, stellen dir diese Fragen und du machst dann in diesen Kanälen dann auch wieder solche Videos.
Genau, und wenn ich eine Frage gut finde und das Gefühl habe, ich kann die beantworten, dann picke ich mir die raus und zeige dann eher, was ich mache. Und sage dann auch immer so, das ist das, was für mich funktioniert und was ich auch für mich rausgefunden habe, weil ich ja schon das Gefühl habe, ich habe mir das hier selbst beigebracht und auch langsam eigentlich mir Sachen beigebracht, indem ich die einfach irgendwie angefangen habe und ganz langsam entwickelt habe und geguckt habe, was funktioniert für mich. Mhm. Meine ersten Hintergründe waren ganz, ganz abstrakt nicht, aber sehr stilisiert, sehr einfach. Und wie ich die jetzt habe mit vielen Hintergründen, mit vielen Details, da bin ich halt echt über ganz viel Zeit erst hingekommen. Und das versuche ich den Leuten auch immer so zu sagen, dass es nicht so diesen einen Schalter gibt und dann kannst du das, weil du jetzt ein Tutorial hast. Deswegen ist es nicht das gar nicht so als Tutorial, sondern eher so, was habe ich gemacht, um da hinzukommen? Und das kann vielleicht jemanden inspirieren, aber am Ende muss die Person da ihren eigenen Weg finden.
Ey, und ganz ehrlich, das ist genau auch das, was ich so inspirierend finde an deiner Story, weil ich habe ja gesehen, wie du 2015 gezeichnet hast und wie du jetzt, aber so einfach jetzt zeigst. Und da ist halt so eine enorme Lernkurve. Das ist halt so krass, was du dir da angeeignet hast. Und das ist ja auch das, Nico, was wir so besprochen haben, dieses, ne, wir denken mal von uns, wir müssen irgendwie Dinge können und dann, wenn sie das nicht können, lassen wir es halt bleiben. Aber man muss eigentlich immer davon ausgehen, ne, die Leute, die wir bewundern, die haben das schon tausendmal mehr gemacht und das sollte uns eher Mut machen, dass wir da auch hinkommen können. Also es wird ja nicht in die Wiege gelegt.
Ja, aber das ist natürlich auch so ein Problem des Internets irgendwie, ne? Also dass das so oft so missverstanden wird, dass man da draußen in diese Welt immer etwas Perfektes reinwerfen muss. Aber das ist ja sehr gar nicht. Also du kannst ja auch den Prozess einfach zeigen und du kannst mit irgendwas anfangen und du kannst, ich weiß nicht, ob du das, kennst du das Buch Show Your Work von Austin Kleon. Da geht es halt genau darum, ja, der ist erst auch, ich weiß gar nicht, was genau er beruflich ist, aber er macht auch, er hat glaube ich auch so ein Designstudio, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und der hat auch irgendwann angefangen, also der motiviert halt Menschen, einfach Dinge früh zu zeigen, aber egal, also unabhängig vom Beruf, ja, egal, ob du jetzt, weiß ich nicht, deine Sauna im Keller bauen willst oder ob du irgendein Logo oder dein Business aufbaust, was auch immer. Also immer möglichst früh schnell zu zeigen und schnell den Prozess auch zu erklären. Und das finde ich tatsächlich auch an deinem Weg einfach so motivierend, weil es natürlich diese Geschichte erzählt, bleib einfach bei deiner Sache. Also sieh zu, mach weiter, gib nicht auf und entwickel dich weiter. Also total spannend. Ist das grundsätzlich, also womit genau verdienst du dein Geld heute?
Als freiberufliche Illustratorin und mit echt unterschiedlichsten Klienten querbeet. Also wie gesagt, ich werde irgendwie für Albumcover bin ich schon angefragt worden, für Konzertposter, Buchcover. Dann gibt's aber auch irgendwie Privataufträge, also wo zum Beispiel auch AutorInnen, die ein Buch veröffentlichen wollen, aber gar keinen Verlag haben, sondern das so im Eigenverlag quasi machen, die mich dann auch für Cover anfragen. Aber es ist natürlich eine andere Anfrage, als wenn das von einem Verlag kommt. Da mache ich irgendwie alles. Also
es sind nicht die Tutorials, ne? Das muss man, glaube ich, mal kurz klarstellen. Genau. Also du verdienst nicht durch Tutorials und auch nicht durch deinen Instagram-Account Geld. Nee,
ich verdiene tatsächlich über Social Media gar kein Geld. Ich könnte das wahrscheinlich irgendwie ein bisschen monetarisieren. Ich weiß nicht genau, wie. Und da das eh schon so viel Arbeit ist, den überhaupt noch nebenbei so ein bisschen zu führen, ist das irgendwie so eine weitere Arbeit, mit der ich mich nie so auseinandergesetzt habe, weil sich das auch so langsam aufgebaut hat und ich da nicht so ran bin mit diesem so, ich baue mir jetzt Social Media auf, um damit Geld zu verdienen, was ja Leute auch machen. Was
aber
ja
es steigert ja doch deine Reichweite. Also es kommt dir ja auch irgendwie zugute, Reichweite.
Genau, es kommt mir halt, also ich verdiene damit indirekt Geld, indem das natürlich meine Reichweite steigert, indem ich Klienten dadurch sehe. Gerade Twitter damals war meine größte Plattform. Ich habe echt große Aufträge über Twitter bekommen, weil mich da Leute gesehen haben. Concept Art für Videospiel habe ich mal gemacht. Also alles Mögliche. So Leute, die da einfach echt online meine Sachen sehen und auf mich zugekommen sind. Meine Agentin hat mich, glaube ich, auch über Twitter gefunden. Also so gesehen verdiene ich natürlich schon über Social Media, aber ich habe jetzt nicht so über Klicks oder sowas, dass ich, ne, wenn das Tutorial so und so viel Klicks hat, kriege ich.
Ja gut, aber es ist natürlich schon, also in dem Moment, wo es deine Reichweite steigert, ist das natürlich auch irgendwie so ein wichtiger Kanal für dich. Also hat man da auch, steht man da so unter dem Druck, das auch immer wieder bespielen zu müssen? Oder
ja, total. Und das ist echt schwierig geworden in den letzten 2 Jahren, weil ich zum Beispiel vorletztes Jahr an einem Comic gearbeitet habe. Und ein Comic ist immer, also braucht echt lange, das ist viel Zeit. Und während der natürlich in der Produktion ist, darf ich davon nichts zeigen. Also ich habe dann einen NDA-Vertrag, so eine Verschwiegenheitsklausel, arbeite aber natürlich viel und kann das nicht zeigen und habe dann natürlich auch weniger Zeit, noch privat für mich was zu zeichnen. Und hatte dann gar nicht mehr so viel, was ich online zeigen konnte. Und das geht mir ja immer mal wieder so. Also gerade wenn ich viele Aufträge habe, die ich nicht zeigen kann, habe ich Schwierigkeiten, mein Social Media irgendwie am Leben zu erhalten. Deswegen in den letzten 2 Jahren habe ich ganz viele Bilder immer wieder recycelt, die ich schon habe, die nochmal neu zusammengeschnitten für Videos. Oder deswegen auch so Tutorials oder so Show and Tells, wie ich sie nenne, um zu zeigen, so hey, das sind meine Details in den Hintergründen. Einfach von Bildern, die ich schon habe, weil ich nicht wirklich was Neues hatte, was ich zeigen konnte oder nur sehr sporadisch was Neues hatte. Und mit diesen Anforderungen, die manche Seiten ja auch haben, dass du irgendwie jeden Tag posten musst, da konnte ich überhaupt gar nicht mithalten. Das ist schon eine Schwierigkeit. Ich habe mir da auch schon mal mehr Druck mitgemacht und mich hat das auch sehr gestresst. Und mich hat das auch sehr gestresst, als ich gemerkt habe, dass Twitter nicht mehr läuft und dachte auch, vielleicht liegt es aber an mir und ich muss da jetzt noch mal mehr machen und fand das auch total schwierig. Und das kann auch schon ein Stressfaktor sein.
Glaubst du, dass Twitter sterben wird?
Ich hoffe. Ich glaube, es würde allen richtig gut tun, wenn diese Seite einfach stirbt. Weil ich glaube, zu viele Leute bleiben da noch hängen, weil sie, so wie ich auch lange, dieses Gefühl hatten, wir brauchen das, ne, für unseren Beruf oder für die Vernetzung. Und ich glaube, viele hängen da noch so dran.
Mir kam gerade so eine Frage in den Sinn, das hast du alles jetzt erreicht und das klang jetzt so, wenn man so retrospektiv da nochmal drauf guckt, dann ist es ja immer so eine Leichtigkeit, ne? Und das waren sicherlich ziemlich viele Schweißperlen, die du da investiert hast. Und was würdest du jetzt jemandem sagen, der in einer ähnlichen Phase steckt oder ähnlich große Ziele gerade vor sich hat, der gerade vielleicht nicht an sich glaubt oder was war so dein innerer Antrieb, was ist vielleicht ein Tipp, den du geben würdest?
Ja, ich finde es so schwierig, den Tipp, den ich geben würde, ja, irgendwie dran zu bleiben, aber ich, wie fange ich nochmal an?
Jetzt habe ich dich hier
rausgebracht. Ja,
ist kein Spaziergang hier.
Nee, das ist nämlich auch eine Frage, also nicht genau so, wie du die gestellt hast, aber ich kriege diese Frage auch öfter von Leuten online, gerade auch von noch Jüngeren oder noch nicht so erfahrenen KünstlerInnen, die irgendwie so fragen, wie schaffe ich das zu zeichnen oder dran zu bleiben oder täglich zu zeichnen oder so. Und ich finde es immer ganz, ganz schwierig zu beantworten, auch so, oder wie fange ich an zu zeichnen? Und das finde ich immer auch so eine ganz, ganz schwierige Frage, weil ich so denke, so wenn das nicht von dir innen
die Motivation
kommt, kann ich dir gerade ganz, ganz schwer helfen. Und ich habe zum Beispiel, die bin ich gestern noch gefragt worden, diese Frage, Wie hast du es geschafft, so eine tägliche Routine täglich zu zeigen?
Ja, das finde ich ist auch die viel, viel interessantere Frage, ne? Also, weil im Grunde sind es 2 Fragen. Nach dem Anfang und wie bleibe ich dran?
Ja, genau. Und das ist aber, die finde ich auch ganz, ganz schwer zu beschreiben, weil A, glaube ich, ist es für jeden anders, was einen motiviert und was man dranbleibt. Und B, für mich persönlich kann ich sagen, das war gerade in den Anfangszeiten einfach eine totale Hyperfixation. So, ich konnte gar nicht anders, als da täglich zu zeichnen. Selbst wenn ich irgendwie müde von der Arbeit kam, hatte ich noch total Lust, irgendwie die Charaktere zu zeichnen, die Welt zu entwickeln oder die Fanart zu
zeichnen. Das ist aber interessant. Das heißt, es ging gar nicht um ein Ziel oder sowas, ne?
Es ging überhaupt nicht um ein Ziel. Ich bin da so reingestolpert so ein bisschen. Also das klingt jetzt auch falsch, weil das ist natürlich schon auch Arbeit und es gab irgendwo ein Ziel. Aber am Anfang war das Ziel nicht da. Am Anfang ging es eigentlich wirklich nur darum, irgendwas Inneres von mir, auch erstmal nur für mich, irgendwie
aufzuhauen.
Da sind
wir wieder bei dem Hobby hier, was haben wir noch immer gesagt, hier die Eisenbahn im Keller, weißt du?
Ja,
wenn
genau
du was machst
so,
für dich, einfach dein Herzensprojekt,
genau so.
Dann hast du die Motivation.
Und so bin ich irgendwie einfach dran geblieben und habe dann auch selbst noch, als ich dann schon im Studium war und es natürlich schon so ein Ziel gab, aber das war noch gar nicht so konkret. Ne? Ich habe integriertes Design studiert, ich habe einen Kurs mit Fashion Design gemacht. Also mein Ziel war noch gar nicht so konkret, habe ich trotzdem in meiner Freizeit nach der Uni weiter diese Charaktere gezeichnet und die irgendwie auf Tumblr geteilt mit anderen Leuten, die auch Bock drauf hatten und das einfach in so einer Community. Und dann bin ich da so mehr und mehr reingestolpert und ich habe dann irgendwann angefangen, als es dann für mich schon klarer wurde, okay, zeichnen ist wirklich das, was ich machen will und diese Geschichten erzählen, dann angefangen, weg von der Fanart meine eigenen Charaktere zu zeichnen. Und klar gab es da irgendwie auch so ein Ziel, aber mein wirklich... Aber es war so ein Zukunftsziel, was ich gar nicht so definiert habe. Mein eigentliches Ziel war wirklich immer so, ich mache diese Illustration fertig. Ich habe diese Szene im Kopf, ich habe dieses Gefühl in mir und ich will dieses Gefühl illustrieren. Und ich zeichne diesen beiden Charaktere jetzt in der Situation, die das für mich widerspiegelt und habe diese Sachen online geteilt und habe gemerkt, das kommt irgendwie gut an und dann...
Also wirklich so eine richtig klassische Leidenschaft, ne? Ja. Was wahrscheinlich viele jetzt neiden werden, auch so von den Hörern. Also es gibt ja ganz viele, die sagen so... Ja, keine Ahnung, ich spiele halt Tennis und hier und da gucke ich mir mal eine Soap an, das ist eine Leidenschaft und irgendwie so, das ist ja das, was wir alle suchen, ne? Was uns glücklich macht, was uns so leicht von der Hand geht, nicht, dass es nicht viel Arbeit ist, sondern diese Motivation und die Arbeit, die wir dafür aufbringen müssen, das fällt uns leicht, dass wir da Bock drauf haben.
Ja, genau, und dann gibt's aber ja auch diese Schwierigkeit, das dann trotzdem irgendwann zum Beruf zu machen.
Ja.
Also, weil mir fiel's immer super leicht, einfach meine Sachen zu zeichnen, meine eigenen Illustrationen. Und die Schwierigkeiten, das aber dann in Aufträge umzuwandeln. Ja. Oder wenn dann Aufträge auf mich zukamen, selbst wenn ich auf die total Lust habe, ist da dieses, da muss ich dann nämlich dann wirklich täglich zeichnen.
Also da ist es dann wieder Arbeit einfach.
Und da ist es dann Arbeit und da ist es auch ein anderes Gefühl. Und dafür Routinen aufzubauen, ist auf jeden Fall eine Herausforderung.
Ja, gerade als Selbstständige, das ist schwierig.
Und das sind zwei verschiedene Dinge. Also ich bin irgendwie so gerade auf dieses so, wie habe ich mir meine Social Media aufgebaut oder wie bin ich besser beim Zeichnen geworden? Das war fast so gefühlt ein Selbstläufer, weil ich es einfach gemacht habe, ohne großes Ziel. Aber darauf aufgebaut kamen dann irgendwie Jobs, kamen Anfragen. Cool. Und das dann umzusetzen, das war eigentlich eher die große Herausforderung. Deswegen finde ich dieses so, wie bist du da hingekommen, so zu zeichnen, wie du zeichnest, finde ich ganz, ganz schwer zu beantworten, weil das einfach echt wie so ein Selbstläufer und so ein langer Prozess auch war. Also ein Selbstläufer, aber ein langer. Und dann kamen plötzlich die Anfragen und dann waren die Jobs da. Und dann das zu schaffen, da kontinuierlich zu sein.
Aber hast du denn da irgendwelche Routinen übernehmen können oder wo du sagst, okay, das hilft mir in meinem Arbeitsalltag?
Ja, so ein bisschen schon. Also es sind manchmal so ganz, ganz simple Routinen, wie irgendwie gute Musik anmachen oder eine Serie im Hintergrund laufen haben, um so irgendwie Hintergrundgeräusche zu haben oder die Musik, die einen irgendwie antreibt. Ich persönlich bin echt jemand, ich bin immer sehr motiviert, wenn so ein Charakter, eine Geschichte mich irgendwie überzeugt. Das heißt, selbst wenn ich wenn ich ein Cover zeichne, hilft mir das immer total, wenn ich einfach mehr über die Charaktere erfahre und mich da so ein bisschen so reinfühlen kann. Und ich habe aber auch ein bisschen das Privileg irgendwie schon fast, dass dadurch, dass ich sehr kontinuierlich meine eigenen Sachen geteilt habe, die schon sehr gefestigt in ihrem Stil und in ihren Themen sind, dass mich natürlich Leute auch anfragen, die genau sowas wollen. Und dass ich Aufträge habe, die genau in das reinspielen, was ich machen will. Und das ist natürlich ein ziemlicher Luxus, ne? Und dass ich auch schon zu Aufträgen Nein sagen konnte, wenn ich gemerkt habe,
das ist
überhaupt
nicht
mein Thema. So, schön. Das finde ich gerade ganz schwierig. Da sehe ich mich nicht.
Ja.
Genau, und einfach dieses Glück, dass ich vielleicht relativ gefestigt war in dem, was ich einfach geteilt habe, was ich machen will. Und dass mich Leute daraufhin anschreiben. Und das macht es natürlich auch einfacher.
Was ich jetzt so, ich denke die ganze Zeit so drüber nach, ne? Also ich glaube, ganz, ganz viele Leute, die scheitern daran, so ihre Leidenschaft zu finden, indem die sich irgendwie das so malig reden. So von wegen, ich kann das ja gar nicht, das macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Also sagen wir mal, du hast da voll Bock drauf, aus Streichhölzern kleine Häuser zu bauen, ja? Und das macht dir einfach Bock. Und man denkt sich aber, was soll das denn? Und man hinterfragt und durchdenkt irgendwie zu viel. Und wer weiß, wenn du irgendwie aus diesen Streichhölzern ein Häuschen baust, bist du vielleicht in 10 Jahren, baust du vielleicht den Notre Dame oder irgendwie was und wirst dadurch berühmt. Oder also es geht ja gar nicht darum, daraus irgendwas zu machen, sondern die Tätigkeit an sich motiviert dich und macht dir Spaß. Und dann kannst du also potenziell auch erfolgreich damit werden.
Ja. Ja, ja, genau. Also das irgendwie. Deswegen finde ich das auch immer so schwierig, wenn mich gerade noch Leute, die gerade anfangen, irgendwie zu zeichnen, schon fragen, wo komme ich dahin, wie du bist. Und ich so, okay, ist voll cool, dass du ein Ziel hast, finde ich super. Aber, warum willst du überhaupt zeichnen? Warum willst du da hinkommen, wo ich bin? So, find erstmal deine eigene Motivation. Oder wenn du die Motivation zum Zeichnen nicht hast oder selbst diesen Schritt nicht findest, zu sagen, ich möchte einfach zeichnen und was kreieren. Ja. Warum willst du dann überhaupt dahin, wo ich bin?
Ja, und das ist so interessant, ne? Weil viele Menschen, wenn sie darüber nachdenken, was sie mal machen, um irgendwie ihren Kühlschrank zu füllen, immer tatsächlich von ganz anderen Dingen ausgehen als das, was eigentlich die eigentliche Leidenschaft ist, weil man irgendwie meistens nie so sieht, dass man die eigene Leidenschaft irgendwie zu Geld machen kann oder so. Ne?
Ja. Und ich finde, da kriegen wir jetzt wieder so die Kurve zu unserer Perfektionismusfolge. Nico, du hast immer gesagt, ne, wir müssen viel mehr im Prozess denken, also viel mehr den Weg betrachten und nicht das Ziel. Und das ist es doch. Also wir sollen nicht denken, ey, das macht mich berühmt oder das macht mich reich. Es geht darum, dass es mich glücklich macht. Und ich glaube, darin verliert man ganz viel Lebensenergie, wenn man nicht sein Glück im Moment irgendwie findet. Mhm.
Ja, genau. Und einfach Spaß hat an dem, was man macht. Also auch nochmal ganz zurück zu dem irgendwie aufgebaut, diese Followerschaft auf Social Media. Ich glaube echt, dass ganz viel damit auch zusammenhängt, dass ich einfach immer das geteilt habe, worauf ich einfach Bock habe. Cool. Und auch irgendwie auch die Charaktere, dann auch irgendwann meine eigenen Geschichten und eigene Charaktere geteilt habe. Und dass Leute da vielleicht, also sich vielleicht auch wiedererkannt haben, aber vielleicht auch irgendwie trotzdem auch die Künstlerin hinter den Bildern oder so.
Authentizität.
So einen Bezug irgendwie erkennen konnten. Und das nicht so wirkte wie, ja, ich mach da jetzt was, wo ich das Gefühl habe, dass andere das sehen wollen. Ich habe mich eigentlich nie gefragt, was andere auf meinen sozialen Medien sehen sollen. Außer natürlich irgendwann dieses so Stressgefühl, so, oh Gott, ich muss jetzt posten, um weiterhin gesehen zu werden. Aber ich habe mich sonst nie so, was wollen die da sehen? Ja, ich habe einfach das geteilt, was ich sehen will.
Echt mutig. Du bist eigentlich immer deinen Weg gegangen einfach. Ne? Also hast du nicht
versucht.
Gab es denn grundsätzlich, gab es da Kritiker auf dem Weg? Also deine Eltern waren es ja schon mal nicht.
Ja, die waren schon irgendwie Kritiker, aber sehr unterstützende Kritiker.
Ich glaube, positive Kritiker.
Genau. Gab es Kritiker auf dem Weg? Ja, lustig. Ja, das Lustige.
Ja, erzähl mal die Story.
Ihr kennt was. Gibt es da ein Geheimnis, was ich nicht kenne?
Nee, da Caro und ich haben ja hier im gleichen Haus gewohnt. Ich in der WG, paar Stockwerke drüber. Und dann hatten wir mal die Idee, wie schön das wäre, mal so wirklich seine Sachen zu zeigen, weil man das ja so selten irgendwie richtig macht. Dass wir unsere Zeichnungen im Haus ausstellen, so eine Art offenes Haus machen und die Türen sind auf und wir laden irgendwie Freunde und Leute ein und es gibt irgendwie Drinks und jeder stellt so seine Zeichnung aus. Und das war, glaube ich, auch 2015, als ich mich auch das erste Mal beworben habe und rückblickend sehe ich natürlich auch die absoluten Schwierigkeiten meiner damaligen Zeichnungen und wo es auch gehapert hat oder so. Aber damals hatte ich noch ein sehr großes Selbstbewusstsein und habe überhaupt bei dieser Ausstellung schon gemerkt, dass viele der Sachen gar nicht so gut ankommen, wie sie für mich ankommen. Dass das echt eine große Schwierigkeit
Ich muss dazu sagen, die waren damals schon gut, aber ja, vielleicht nicht vergleichbar mit heute.
Aber wie merkt man das? Gucken die Leute dann skeptisch? Oder?
Ja, sie gucken dann skeptisch oder gehen schnell vorbei. Oder
das waren halt nicht so Ausstellungssachen, das waren halt Comics. Also so, es war jetzt
ja,
nicht so
und es waren auch viele Skizzen auch dabei. Ja. Es waren Skizzen dabei, es waren irgendwie Comics, aber dann auch keine vollständigen Comics, sondern dann einfach nur so eine Seite oder so. Das ist natürlich auch, wenn man da nicht so drin war wie ich, wo ich schon jedes Charakterdetail in die Geschichte kannte, war das vielleicht auch einfach schwierig für Leute zu verstehen und zu sehen. Und das habe ich gemerkt. Und dann gab es zwei, die große Kritik an der Art hatten, wie ich meine Charaktere zeichne und meine Gesichter zeichne. Und das hat mich irgendwie damals schon ganz schön mitgenommen.
Ja. Was aber ja sind das dann Leute vom Fach oder wer sagt
ja, man muss
das?
Ja, das
ist
einfach
sagen, aus der WG, der sowas
äußert. Nee, waren tatsächlich Freunde von mir. Ja. Also ich muss ein bisschen sagen, ich glaube, die meinten das so als konstruktive Kritik von erfahrenen Designerinnen, die damals auch irgendwie Neuanfänger, Berufseinsteiger waren.
Naja, nicht jeder ist ein talentierter Kritiker, das muss man ja auch dazu
ja,
sagen.
Ja, sie meinten das nicht böse, ich kenne die beiden, das sind ganz herzensgute Menschen, aber das war ein bisschen...
Sind sie immer noch die Freunde von dir?
Ich glaube, genau, also auch rückblickend ist es, glaube ich, auch gar nicht mehr schlimm und ich könnte auch heutzutage mit so einem Feedback ganz, ganz anders umgehen, aber ich war da selbst noch so frisch, auch meine Sachen überhaupt zu zeigen, dass mich das da irgendwie echt umgehauen hat. Und ich meine, das gibt's ja irgendwie, also mir geht es oft so, dass negative Kommentare ich echt jahrelang behalte, selbst wenn es nur 2, 3 sind und 100 positive irgendwie vergesse. Und ich hatte das in den Anfangsphasen von Social Media, dass ich fast jeden schönen Kommentar mir als Screenshot gemacht habe und in einen Ordner gepackt, weil ich dachte, ich muss die irgendwie behalten. Ja. Ich kann nicht mich auf diese ein, zwei schlechten Kommentare fixieren. Ja. Ich muss die Masse an guten irgendwie behalten und habe dann einfach immer Screenshots von
dem tollen Trick auch, ja.
Um so einen Feel-Good-Ordner zu haben so. Ja, aber deswegen ist es auch so lustig, dass ich mich an die beiden immer noch erinnere, obwohl es seitdem natürlich so viel positives Feedback gab, aber man hält irgendwie das Schlechte leider doch immer viel höher. Ja, und auch konstruktiv oder nicht, also leider auch die nicht konstruktiven schlechtes Feedback. Und Kritiker, ja, also ich fand meine Uni-Phase in Bremen echt schwierig. Ich hatte da das Gefühl, dass da mein Stil nicht richtig gemocht wird. Ich hatte auch meinen Illustrationskünstler, also man muss sagen, ich zeichne viel digital. Also ich kann auch auf Papier zeichnen, aber gerade so in meinem professionellen oder auch wie ich jetzt meine Zeichnung mache, das ist viel digital. Und das ist natürlich trotzdem handgezeichnet. Ne? Ich habe meinen Stift in der Hand, ich zeichne auf meinem Tablet. Aber mein Illustrationsprof in Bremen, der mochte das irgendwie überhaupt nicht. Das heißt, da musste ich dann irgendwie immer analog zeichnen oder andere Sachen machen. Und das ist natürlich auch eine total gute Übung, gerade im Studium noch, das auch zu machen. Ich hatte aber trotzdem immer so richtig das Gefühl, ich werde da nicht so gesehen und es wird nicht das akzeptiert, was ich eigentlich machen will. Mhm. Vor allem, wenn ich merke, in den meisten Berufen wollen die eigentlich, dass es digital ist. Warum darf ich das in der Uni da nicht üben? Das fand ich irgendwie schwierig. Also Uni fand ich echt schwierig. Nicht nur, weil ich jetzt Kritik bekommen habe das erste Mal an meinen Sachen. Das ist ja da auch vor allem in dem Raum ja auch echt konstruktive Kritik. Sondern auch, weil ich das Gefühl hatte, so mit meinem Stil bin ich da nicht so richtig aufgehoben.
Aber wie geht man damit um? Also wie schafft man das, sich davon auch nicht abbringen zu lassen, wenn solche Kritik kommt?
Ja, ich habe das, glaube ich, nicht so richtig geschafft. Also ich habe mich nicht von meinem Weg abbringen lassen, aber ich habe mich von der Uni abbringen lassen. Also ich fand es einfach wahnsinnig schwierig, da weiterhin sein zu wollen und das durchzuziehen. Und am Anfang fand ich das total spannend, so ganz viele verschiedene Dinge auszuprobieren und auch mal Fashion Design zu machen, wirklich was ganz, ganz anderes. Aber irgendwann dachte ich so, ich weiß ja, was ich machen will und wo ich hin will. Und ich kann das hier nicht machen oder das hier nicht weiter üben, weil die das nicht wollen. Und das fand ich ganz, ganz schwierig. Und habe irgendwie auch echt lange gebraucht mit diesem Studium. Das hat sich eh schon sehr hingezogen. Klar, weil ich auch nebenbei gearbeitet habe, dann ist es ja eh immer schwieriger, irgendwie alles zu vereinen. Aber auch, weil ich irgendwie gemerkt habe, das finde ich einfach gerade richtig schwierig hier. Und ich habe mich einfach total weiter auf das fokussiert, was ich irgendwie eigentlich machen will und was ich mache. Und bin dann vor allem mit Corona, als dann auch die Uni geschlossen waren, immer mehr so in dieses Freiberufliche so reingerutscht, weil ich meine Sachen online geteilt habe und da dann die Klienten plötzlich auf mich zukamen. Und ich habe die Uni dann abgebrochen.
Mhm. Und jetzt ist der Höhepunkt deiner Karriere, dass du in unserem Podcast bist. Mensch, guck, hat ja, was gebracht.
Viel mehr, das tut mir leid, viel mehr kann man leider nicht erreichen. Also auch hier ist jetzt Ende für dich. Nee, aber wo geht's denn weiter? Also was ist denn, was hast du noch vor? Also du bist ja wahrscheinlich...
Große Dinge.
Erzähl mal, was steht an?
Genau,
was
kann man von dir in den letzten Jahren habe ich ja so viel immer Auftragsarbeit genommen und vor allem Geschichten oder Cover von anderen Leuten gezeichnet. Und letztes Jahr habe ich aber angefangen, mit einer Autorin und meiner Agentin zusammen einen Pitch zu erstellen für unsere eigenen Geschichte und für Charaktere, die ich auch schon ganz lange immer mit mir umgetragen habe.
Sehr cool.
Und wir haben diese Geschichte an einen Verlag verkauft. Yes. Und wir fangen, genau, also die Autorin Susie Samin, sie schreibt gerade die Geschichte noch fertig. Sie ist schon fertig geschrieben, aber natürlich hat unsere Editorin, unsere Lektorin noch ein paar Anmerkungen. Also da geht es gerade jetzt um die Detailarbeit. Das ist aber im September dann abgeschlossen und dann fange ich an, das Ganze zu zeichnen.
Geil.
Und 2026 soll das fertig gebundene Buch in den Läden stehen.
Wow. Wow.
Also ich habe dann mein erstes offizielles Graphic Novel.
Sehr, sehr cool.
Ja, also das ist jetzt, für eine coole Story. Ja. Vor allen Dingen, dann hast du im Grunde, wenn man mal so deinen ganzen Weg betrachtet, ja, dann sieht man ja, dass du einfach immer mehr Freiheiten dir selbst erkämpft hast. Ja, also du bist von einem Job der Archäologie, bist du immer weiter weg. Du bist immer mehr in einem Bereich, den du selbst unter Kontrolle hast, da natürlich die Freiheit hast, aber irgendwo gibt es dann trotzdem noch Arbeit, das ist nämlich diese Arbeit für die Kunden. Und jetzt bist du auch daran, das zu ja, ich sag fast, würde fast sagen, gerne eliminieren. Also du willst das, also du kommst jetzt immer mehr dahin, dass du nur noch deine eigenen Dinge machst. Also das ist so genau, schon so Ziel, auch der Anspruch, ne, den du dann hast.
Ja, genau, das ist das Ziel. Also ich liebe diese Auftragsarbeiten auch total, weil wie gesagt, da gab es auch wahnsinnig tolle Projekte. Ich habe zum Beispiel auch ein Plattencover für eine meiner Lieblingsbands gemacht für die Lieblingsband. Ne?
Die da ist, jetzt musst du sie auch sagen.
Achso, Atmosphere.
Atmosphere,
so eine Hip-Hop-Gruppe. Das gucke ich auf jeden Fall.
Ja, mal an, so eine Hip-Hop-Gruppe aus Minneapolis. Also auch schon absolute Traumprojekte, auch schon während dieser Auftragsarbeit. Schön. Aber genau, das Ziel ist wirklich Geschichten zu erzählen und meine eigenen Bücher und Geschichten zu machen. Und das Graphic Novel ist jetzt dieses erste riesige, große, wirklich Traumprojekt, was jetzt so langsam in Realität wird und wo ich mich total darauf freue.
Das ist das High-End-Ziel von Illustratoren, dass du wirklich dein eigenes Buch da in der Hand hast am Ende. Und wie geil ist das bitte?
Was genau. Für eine Schön. Coole Story.
Und das ist, finde ich, da auch nochmal cooler, weil, also ich hatte ja gesagt, dass ich schon mal 22 einen Comic gemacht hatte, aber das war nicht meine eigene Geschichte. Und hier ist es so, also ich schreibe sie nicht selber und Susie, die das mit mir zusammen macht, das ist natürlich auch ihre Geschichte, sie schreibt da, ne? Also es ist nicht, dass ich hier sage, schreib das und sie macht das, es ist ihre Geschichte auch, aber wir haben die zusammen entwickelt.
Super geil.
Und das ist nochmal ein ganz, ganz anderes Gefühl.
Voll.
Da wirklich so, okay, das ist eine Geschichte, die ich erzählen will, das sind Charaktere, die ich zeichnen will, die ich mit aufgebaut habe.
Cool. Also Chapeau, dass du einfach weitergemacht hast. Man kann ja noch nicht mal sagen, ne, dass du dich immer wieder aufgebaut hast, weil ich glaube, du hattest diese Kraft einfach in dir. Und das ist das, was man vielleicht durch viele Dinge so begräbt, durch Zweifel, durch, wie ich eben gesagt habe, ne, falsche Zielsetzungen. Und das ist was wir hier total promoten wollen und den Hörern halt einfach mit auf den Weg geben wollen, dass wir irgendwie das finden, woran wir glauben, an uns, dass wir unseren Weg irgendwie finden.
Ja. Ja. Absolut, ja. Und da bist du wirklich ein wunderbares Beispiel.
Ja, ist so.
Ja, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende.
Eine letzte Frage, kurz entschuldige, Nico, du hast auch noch eine, aber woher stammt der Name?
Ah, es ist mein Name. Also mein voller Name ist eigentlich Rosa Viviane Amalas Winter und dann gibt es noch einen Nachnamen.
Krass. Was? Genau. Was ist das denn für ein langer Name?
Edel.
Genau, und als ich da das allererste Mal angefangen habe, meine Sachen online zu teilen, wollte ich nicht mit meinem Klarnamen das irgendwie machen. Und ich hatte früher in meiner Jugendzeit einen Kumpel, der den Namen Amalas Winter so mochte und den immer abgekürzt hat als Amalas. Und das fand ich irgendwie so schön.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, Amalas ist ein schöner Name. Und irgendwann habe ich dann auch den Zunamen Rosa dazu genommen.
Cool.
Cool, mega cool.
Eine blühende Zukunft steht dir da bevor. Es klingt auf jeden Fall geil.
Ja, ich bin sehr gespannt auf dieses Graphic Novel.
Ich glaube, wir sind am Ende. Ich habe keine Fragen mehr. Caro, hast du noch irgendwas, was du dringend loswerden willst?
Ich bin total geflasht.
Ansonsten schalten wir
die Ende aus.
Perfekt, ja, vielen Dank, dass ihr mich hattet.
Ja, danke, dass du da warst. Also, du hast eine coole Geschichte und hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ja.
Wir müssen uns auch verabschieden.
Alles klar.
Mach's gut, Nico.
Mach's gut. Jo, bis dann. Ciao.
Leute, das war unser erstes Interview. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank nochmal an die wunderbare Vivi. Wir sind immer noch total geflasht von deiner Geschichte. Und wir hoffen auch in Zukunft, ganz interessante Persönlichkeiten gewinnen zu können für unseren kleinen Podcast hier und mit euch zu wachsen, mit euch unsere Community ein bisschen anzureichern. Dazu gehört aber auch, dass wir Verbesserungsvorschläge bekommen, dass wir Inspirationen durch euch bekommen. Bitte, bitte helft uns dabei, besser zu werden. Wir lächzen danach. Auf jeden Fall Perfektionismus und so. Hört euch nächste Woche an, wie es weitergeht. Liebe Grüße!